Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Das war Mitte der 2000er, als sich junge Menschen wieder mehr für elektronische Musik interessiert haben. Und zwar die, die als Techno und House erfunden wurde, also in den 90er Jahren, die damals noch zu jung waren, da wirklich mitzumachen. Und diese Neuentdeckung, die die in den 2000ern dann machten, das war aber eine bombastischere, härtere Spielart von elektronischer Musik, die dann später EDM genannt wurde, Electronic Dance Music. So ein junger, von elektronischer Musik begeisterter Mensch war auch der Schwede Tim Bergling. Nicht gut in der Schule, hat die auch nur knapp geschafft, weil er die ganze Zeit blau gemacht hat und lieber an seinem Computer zu Hause gesessen hat und die ersten elektronischen eigenen Songs zusammengebracht hat. Tage und Nächte lang. Ja, Sie kennen die Geschichte. Produzent im Schlafzimmer kommt ganz groß raus. Aber wirklich wahr, dieser Schwede wurde als Avicii berühmt. Der EDM-DJ mit Hits wie diesem.
Feeling my way through the darkness. Guided by a beating heart, I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when.
Wake Me Up von Avicii. Es singt Ello Black, das darf man nicht verwechseln, aber produziert hat diesen Song eben Avicii, der 2018 im Alter von 28 Jahren Suizid begangen hat. Jetzt ist gut 3 Jahre nach seinem Tod Tim, die offizielle Avicii-Biografie, in der deutschen Übersetzung erschienen und geschrieben hat sie der schwedische Journalist Måns Mosesson. Gelesen hat Ina Plodroch diese Biografie für uns. Ina, hallo.
Hallo.
Welches Bild wird denn hier von dem DJ gezeichnet?
Ja, auf der einen Seite wird er so als ganz gewöhnlicher, introvertierter Jugendlicher beschrieben, der so in den 2000er Jahren im Internet aufwächst, stundenlang World of Warcraft zockt, wie so viele andere auf MySpace Musik entdeckt. Aber auch als einer, der sich immer ein bisschen länger, immer ein bisschen stärker für Videospiele, für Filme begeistert hat und immer auch so ein bisschen doller das alles gespielt hat und gezockt hat als die anderen, also nächtelang. Und dieser Hang, sich so ganz intensiv mit den Dingen zu beschäftigen oder alles so intensiv zu leben, das hat sich aber leider auch auf seine Ängste, auf seine Unsicherheiten bezogen, die ihn seit seiner Jugend begleitet haben.
Ich habe es ja gerade schon gesagt, schon in der Schulzeit hat er angefangen, mit diesem Musikprogramm am Computer elektronische Songs zu produzieren. Wie lange hat das dann gedauert, bis seine Weltkarriere losging?
Überhaupt nicht lang. Der ist quasi aus der Schule so in diesen DJ-Job gestolpert. Das war auch sehr so diese Zeit, als das schon möglich war, dass eben auch junge Leute ohne Label im Hintergrund Musik ins Netz stellen konnten, ne? MySpace, YouTube. Aber der Markt war damals noch nicht so überfüllt, wie das jetzt heute ist. Das heißt, es war noch einfacher, dass das auch jemand mitkriegt. Konkret war das bei ihm Arash bzw. Ash Punuri. Der ist zu dieser Zeit Ende 20. Der kommt eigentlich eher so aus der Start-up-Branche. Das heißt, der hofft so auf das ganz große Geld, wenn er diesen einen DJ findet, den er groß machen kann. Und den sieht er in Tim Bergling. Und seine Songs, ja, da findet er so, ja, das ist irgendwie gut, weil der setzt nicht nur auf Beats, sondern der kann das auch mit den Melodien. Und er will dann aus ihm den Weltstar machen. Tims Eltern, die sind noch so ein bisschen skeptisch, aber auch nicht so wirklich, weil die finanzieren ihm wirklich für 1 Jahr lang den Lebensunterhalt. Und das ist natürlich nicht ganz unwesentlich, weil der sich halt 1 Jahr total reinhängen konnte und mit seinem Manager da an den Songs feilen konnte. Und dieser Ash Punuri, der wusste auch schon damals, 2010, 2011, in dieser EDM-Welt, Songs sind eigentlich nur noch Marketing und das große Geld kommt über die Auftritte.
Und wahrscheinlich auch nicht wenige, oder? Weil das ist ja das Klischee von David Guetta und auch Avicii, dass die einfach ständig im Privatjet rumfliegen.
Ja, genau, das ist auch nicht das Klischee, sondern das machen die halt wirklich, ne? Oder haben die wirklich gemacht. Und eigentlich zeigt sich zu Beginn, dass Tim Bergling gar nicht der Typ dafür ist. Der ist zu nervös dafür, der ist zu unsicher, Flugangst hat er auch noch. Und irgendwie hat er sich so ein bisschen dran gewöhnt, fand diesen Ruhm dann irgendwann auch gut. Und das zeigt dieses Buch dann auch sehr eindrücklich, aber dass das wirklich eine absurde Welt ist. Also 2010, sein erstes Jahr als DJ, da ist der Anfang 20 und da hat er über 300 Shows gespielt in diesem Jahr. Dieses Buch dokumentiert damit also so ganz gut den Wandel der Musikindustrie. Dieses so Album, nächstes Jahr die Tour, dann entspannen, wieder Studio. Das ist nicht mehr, sondern das muss alles parallel laufen. Quasi im Privatjet muss der Song geschrieben werden, weil dann kommt der Auftritt und so weiter. Also ja. Alles ganz schön schnell.
Auf der einen Seite war jetzt Avicii einer von vielen DJs und Produzenten, die damals neu auf den Markt gekommen sind. Aber es gab ja auch schon diese Dokumentation auf Netflix über ihn. Vor seinem Tod ist die entstanden und auch veröffentlicht. Da wird er als Genie unter den DJs dargestellt, als einer, der anders ist. Ist das in diesem Buch auch so?
Ist schon so ein bisschen differenzierter, würde ich sagen. Trotzdem blitzt das auch hier immer mal so durch, dass er anders als womöglich andere DJs und Produzenten aus dieser EDM-Welt arbeitet. Also komponieren konnte, mit Melodien umgehen konnte und die irgendwie so entwerfen konnte auf eine Schnelle, wie das sonst vielleicht da keiner so richtig konnte. Ich habe aber trotzdem so ein bisschen den Eindruck, dass er so dafür herhalten muss, diese ganze EDM-Welt etwas aufzuwerten. Die wurde ja von der Musikpresse eigentlich immer nur verächtlich beäugt, wenn sie überhaupt beachtet wurde. Eigentlich wurde die nur komplett ignoriert. Und Avicii ist dadurch seinen Tod so der Ehrenretter der Szene geworden. Dadurch scheinen sich das viele Menschen auch so ein bisschen ernsthafter mal angeschaut zu haben und zu merken, okay, da steckt natürlich auch mehr dahinter. Und dass es da ja eigentlich auch Parallelen gibt. Ne? Viele MusikerInnen, die Ende der 1960er Jahre am Synthesizer neue Klänge erforscht haben, werden dafür ja als Visionäre gefeiert. Und eigentlich ist das, was Avicii gemacht hat, jetzt auch nicht komplett anders. Der hat am Computer einfach alles Mögliche ausgetestet und experimentiert. Und das mal anzuerkennen, das war auch richtig und wichtig. Ob der jetzt deswegen irgendwie als Genie gefeiert werden muss, ich weiß nicht. Also ja, scheint aber irgendwie so eine Sehnsucht danach zu geben, in KünstlerInnen so ein Genie zu sehen.
Wie allgemein ist denn dieses Buch? Also wie viel geht es auch um diese EDM-Welt oder vielleicht auch den Wandel der Musikindustrie, der ja auch in diesem Jahrzehnt nochmal zugenommen hat?
Ja, das geht total viel darum. Also es geht immer um dieses konkrete Beispiel, aber man hört das schon raus, dass diese Musikindustrie einfach eine komplett andere geworden ist, als sie das mal war durch das Internet und dadurch auch, dass einfach so Aktionäre oder Leute aus einer Start-up-Welt sich das gegriffen haben und gemerkt haben, da kann man Geld mitmachen. Das Buch differenziert da aber. Also Avicii kommt da jetzt nicht rüber so als blöde Marionette in diesem System, sondern schon als jemand, der diesem System dann irgendwann auch den Spiegel vorhält, weil er Ende 2016 angekündigt hatte, dass er keine Shows mehr spielen wird. Das Buch zeigt aber auch, dass das jetzt nicht der Grund war, diese Szene, die ihn in den Suizid getrieben hat. Also es ist zu einfach, das zu sagen, das zeigt das Buch. Es ist so eine Mischung aus allem, die so dazu geführt hat. Also das sind so tragische Umstände, wie dass er einfach als Teenager schon mit Ängsten, Unsicherheiten, Depressionen zu kämpfen hatte, dass er eigentlich nur was eher Banales, ne, aber unter Akne gelitten hat. Dann hat er ein Medikament bekommen, das kann dazu führen, dass sich die Bauchspeicheldrüse entzündet, wozu es bei ihm dann auch gekommen ist, mehrfach, weshalb er Schmerzmittel bekommen hat, aber Opioide, die eben stark abhängig machen und eben auch für wen, der an psychischen Krankheiten leidet, auch nicht gerade gut sind. Also und all das hat dann ja, psychotische Zustände ausgelöst, Realitätsverlust, und das hat ihn dann letztlich auch in den Suizid getrieben.
Dein Fazit, lesen oder nicht lesen, diese Biografie?
Nee, ich würde schon sagen, lesen. Also schade ist ein bisschen, dass sein Manager, der eigentlich eine total zentrale Rolle spielt, bei alledem nicht zu Wort kommt. Trotzdem würde ich sagen, selbst wer kein Avicii-Fan ist oder eigentlich diese Musik ganz grässlich findet, der wird viel Interessantes erfahren, weil es auch so ein Porträt der frühen 2010er Jahre ist. Also in denen alles ganz schnell geht mit irgendwie Internet, in dem auch einfach psychische Erkrankungen bei jungen Menschen total zugenommen haben. Opioidkrise spielt auch eine Rolle und das alles kommt da so zusammen. Das schwebt über dieser ganzen Erzählung und ich fand das schon sehr berührend alles, vor allem, weil ich zugeben muss, ich habe das alles vor Aviciis Tod auch immer so ein bisschen nicht so richtig ernst genommen und dachte, ja, ja, dieser stumpfe EDM, das muss man alles nicht so ernst nehmen.
Vielen Dank, Ina Plodroch, über Tim, die offizielle Avicii-Biografie, die in der deutschen Übersetzung in dieser Woche bei Drömer und Knauer erschienen ist. Vielen Dank.